Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allen, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Und dann Römer 10, 1 bis 4. Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Liebe Gemeinde, Israel und Juden löst in der Regel unterschiedliche Reaktionen aus. In meinem Elternhaus habe ich unterschiedliche Aussagen zum Thema Juden gehört. Mein Vater war ein ausgesprochener Israelfreund und meine Mutter hat zumindest ein zwiespältiges Verhältnis. Sie hat oft von einem jüdischen Rechtsanwalt erzählt, der durch seine Verschlagenheit meinen Großeltern massiven materiellen Schaden zugefügt hat. Daneben, ich habe als Kind auch einen jüdischen Mann kennengelernt, der in meiner frühen Kindheit oft bei uns zu Hause war und von meiner Mutter freundlich behandelt wurde. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich meine wohl auch im Dritten Reich, als der Kontakt zu Juden sehr gefährlich war. Von Empörung und feindlicher Stimmung bis zu freundlich gesinnt reicht die Palette der Auffassungen, wenn wir über Israel nachdenken. Empörung, wenn man an den heutigen Staat Israel und viele seiner Handlungen denkt. Das sind die Mauern, die gebaut werden, die Abschottung der Palästinenser im Gazastreifen, was ich besonders schwierig finde, die Zerstörung von Eigentum der Angehörigen von Attentätern, dann die sogenannten Straf- und Vergeltungsangriffe, die Siedlungspolitik, Empörung über die Verweigerung der Rückgabe der im Sechstagekrieg besetzten Gebiete. Israel missachtet UNO-Resolutionen und viele haben für den Staat Israel, der sich auf biblische Rechte bezieht, nicht viel übrig. Eine Pfarrerin erzählt folgendes Erlebnis einer Kollegin. Kürzlich berichtete eine Kollegin im Pfarrdienst von einem Taufgespräch bei einer jungen, sympathischen Familie in der Gemeinde. Es machte Freude, miteinander den Gottesdienst vorzubereiten. Doch dann, als die Pfarrerin einen Psalm für den Eingang vorschlägt und ihn kurz vorliest, sagt die Mutter, na ja, das ist ja ganz schön, aber können Sie Israel ausstreichen? Die Politik finde ich nicht gut. Ablehnung von Israel. Dagegen die Israel-Freunde. Man besucht Israel, man unterstützt das Land, man verteidigt die biblischen Rechte. Viele arbeiten im Kibbutz mit und Israel wird als das Volk Gottes gesehen. Luther schreibt 1523 in einer kleinen Abhandlung mit dem Titel, dass Jesus ein geborener Jude sei. Ich möchte damit vielleicht auch einige der Juden zum Christenglauben reizen. Denn unsere Narren, die Päpste, Bischöfe, Sophisten und Mönche, die groben Eselsköpfe sind bisher so mit den Juden umgegangen, dass ein guter Christ am liebsten ein Jude geworden wäre. Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte diese Tölpel und Grobianer gesehen, wie sie den Christen Glauben leiten und lehren, so wäre ich lieber eine Sau geworden. Das ist Luther auf der einen Seite. Und der ältere Luther, der konnte auch sagen, die Juden sollen geteert und gefedert werden und aus dem Ort vertrieben werden, wenn sie sich nicht bekehren und Christen werden. Trotz der Kritik oder vielleicht auch gerade deswegen an den Juden wurde der Israelsonntag ab dem 16. Jahrhundert als Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems und des Tempels ausgerichtet. Der Tag wurde eingesetzt, um sich mit dem jüdischen Volk solidarisch zu erklären. 11 Wochen nach Pfingsten denken die christlichen Gemeinden in den Gottesdiensten oder in der Gottesdienstordnung an Israel und den bleibenden Bund Gottes mit seinem Volk. Freilich wurde in der Geschichte dieser Israelsonntag unterschiedlich begangen. Während in der Vergangenheit oft die Überlegenheit des Christentums demonstriert wurde, stehen heute oft die Trauer über das Unrecht, das den Juden angetan wurde, im Mittelpunkt und die meistens guten Beziehungen zwischen Juden und Christentum im Vordergrund. Auch unter den Theologen gibt es unterschiedliche Meinungen über Israel. Wer ist das Volk Gottes? So wird gefragt. Ist Israel das Volk Gottes oder sind wir, die Christen, das neue Gottesvolk? Die einen sagen, die Christenheit als das neue Volk, neue Bundesvolk hat Israel im Heilsplan Gottes abgelöst und steht jetzt an der Seite von Israel. Alle Verheißungen des AT seien nun auf die christliche Gemeinde zu beziehen und werden für die neutestamentliche Gemeinde ausgelegt. Es kommt ein schwieriges Wort in der Theologie, ich hoffe, ich kriege es richtig raus. Als Substitutionstheologie, das heißt Ersetzen, auch Ablösungs-, Ersatz-, Enterbungs- oder Enteignungstheologie, wird in der christlichen Lehre eine Theologie beschrieben, die sagt, Gott habe das Volk Israel seit der Kreuzigung Jesu verworfen und verflucht seine Erwählung Israels und sei mit seit dieser Zeit aufgehoben und stattdessen ist die christliche Gemeinde das neue Volk Gottes. Ich denke, die Auslegung von Römer 9 bis 11 macht deutlich, dass Paulus den alten Ölbaum, Bild für Israel als Wurzelgrund für den neuen Bund sieht, der auf den alten aufgefropft ist und dass der alte Bund neben dem neuen Bund weiter besteht, bis Israel den Messias erkannt hat. Großen Kummer und unablässigen Schmerz habe ich in meinem Herzen, so klagt Paulus zu Beginn dieses grundlegenden Kapitel 9 bis 11. Darüber, dass Israel das Volk, dass Israel Jesus als den Messias ablehnt. In seinem großen Schmerz lässt Paulus sich dann zu einer ungeheuerlichen Aussage hinreißen. Er schreibt, Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Mit anderen Worten, Paulus würde seine eigene Seligkeit dafür hergeben, dass Israel gerettet wird. In meinen Augen begegnet uns hier eine Selbstlosigkeit, die mich wieder ein Stückchen von Paulus entfremdet. Wer kann so etwas schreiben, sagen oder auch denken? Es gibt in der Bibel noch ein weiteres Beispiel für diese Art von Selbstlosigkeit und zwar im Alten Testament. Es handelt sich um Mose. Nachdem die Israeliten sich am Berg Sinai vom wahren Gott losgesagt und stattdessen das Stierbild angebetet haben, fleht Mose zu Gott, vergib ihnen ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Bund. Mose selbst wollte aus dem Buch des Lebens getilgt werden, wenn seine Volksgenossen nicht mehr zu retten sind. Aber Gott erwiderte ihm: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Ich möchte sagen, lieber Mose, lieber Paulus, eure übermenschliche und euer von Einsatz und Eifer für Israel getätigte Liebe, die will Gott nicht. Gott will nicht, dass man die eigene Seligkeit, und man kann es auch gar nicht, für andere verpfändet. Es ist Gottes unumstößliches Gebot, dass jeder Mensch persönlich für sein Verhalten gerade stehen muss. Im Psalm 49 heißt es: Keiner kann einen anderen ablösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Allerdings gibt es eine Ausnahme. Jesus selbst, der unschuldige Gottessohn, hat sein Leben als Sühnegeld für andere dahingegeben. Stellvertretend für die ganze Menschheit hat er in seinem Sterben die Verdammnis geschmeckt, die wir verdient hätten. So ist er zu dem einen Weg geworden, auf dem Sünder Zugang zu Gott finden. In Kapitel 9 bis 11 beschreibt Paulus das Verhältnis von Juden und Christen. Es wird klar, das Verhältnis zum Judentum ist für Paulus, der einst ein ganz besonders frommer Jude war, keine abstrakte intellektuelle Frage, sondern es betrifft ihn ganz persönlich und drängend und quälend. 3 Kapitel lang arbeitet er sich an dieser Frage ab und kommt letztlich zu dem Ergebnis, dass Gott die Berufung der Israeliten nicht in Frage stellt oder bereut, dass Gott nichts von seinem Segen zurücknimmt. Leidenschaftliche Liebe, habe ich das überschrieben, diese leidenschaftliche Liebe des lebendigen Gottes zu seinem Volk kommt auch in diesem Kapitel 9 bis 11 zum Ausdruck. Israel bleibt Gottes erwähltes Volk. Und das, obwohl sie Jesus als Messias in Klammern noch nicht anerkennen. Sie sind Israeliten, so schreibt Paulus, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. 3 Folgerungen aus diesem Gesagten. Erstens, was wir Israel verdanken. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Die Bibel, AT und NT, wurden ausschließlich, fast ausschließlich von Juden geschrieben. Eine mögliche Ausnahme, die mir einfällt, das ist der Lukas, der ist in Antiochien, also in Syrien geboren, so zumindest schreibt es der Geschichtsschreiber Eusebius. Die Bibel, das Wort Gottes, die wir jeden Tag lesen, die im Gottesdienst im Mittelpunkt steht, die Bibel, AT und NT, wurde von Juden geschrieben. Und wir haben auch im AT wertvolle Hinweise und Vorbilder für unseren Gottesdienst, wertvolle Hinweise für unsere Gebete, Hinweise für unseren Dank. Wir haben den Psalm 23, der an zu vielen Gelegenheiten Menschen zum Trost geworden ist. Der Herr ist mein Hirte. Oder wir haben im der Bibel im AT auch Menschen, die vor Gott geklagt und ihre ganze Trauer hinausgeschrien haben. Denk da an den Jeremia, der in seiner Not Dinge zu Gott gesagt hat, die ich manchmal nicht verstehe. Verflucht sei der Tag meiner Geburt. Das hat zum Beispiel der Jeremia gesagt. Etwas, was uns, will ich sagen, zum Vorbild genommen wird, aber Klage in unserem Leben, die vielleicht ja auch vorkommt, wird uns auch in der Bibel beschrieben, wird uns als Vorbild gegeben. Und das AT beschreibt in eindrücklicher Weise unseren Gott. Beschreibt Gott, wie er barmherzig ist. Wir lernen, wie Gott vergibt. Ein Beispiel, das ist der David, der von Gott trotz seiner schlimmen Schuld, in die er geraten ist, nicht verworfen wird, sondern wie Gott den David vergibt und wieder annimmt. Das AT beschreibt uns die Größe Gottes. Und jetzt könnten wir durch das Alte Testament gehen. Ich möchte nur eine Geschichte nennen, den Auszug aus Ägypten. Wie Gott dieses Volk aus der Sklaverei geführt und in das verheißene Land gebracht hat. AT beschreibt uns, wie Gott mächtig ist, wie er Kraft hat, wie er das Volk Israel durch viele Schwierigkeiten hindurchgetragen hat, wie Gott eingegriffen hat in die Geschichte. Das AT beschreibt uns das Werben Gottes um sein Volk. Wenn wir die Propheten lesen, möchte nur Jesaja 53 nehmen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Er hat das, was uns Menschen Not und Schwierigkeit macht, unsere Sünden, er hat es getragen, wird im Alten Testament beschrieben und können wir als Vorbild nehmen. Wiederholt greift auch das NT Beispiele auf, um der neutestamentlichen Gemeinde geistliche Zusammenhänge deutlich zu machen. Zum Beispiel wird die neutestamentliche Gemeinde aufgefordert, den Ungehorsam Israels als warnendes Beispiel für den eigenen Ungehorsam zu sehen. Das AT gibt uns die 10 Gebote. Die 10 Gebote, die ich als menschenfreundliche und freiheitswahrendes Gesetz beschreiben möchte. Gibt uns Richtlinien, wie wir unseren Alltag gestalten können. AT beschreibt uns, dass der lebendige Gott, der Herr dieser Welt und unseres Lebens ist. Aus Israel, aus den Juden kommt der Messias, kommt Jesus. Jüdische Theologen sehen das AT als historischen Rahmen unseres Glaubens, so wie Gott gehandelt hat, wie er eingegriffen hat in das Leben von Menschen. Was wir Israel verdanken, Gottes Wort, Beschreibung seiner Größe und seiner Macht. Was wir Israel schulden. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Wir lernen einen Paulus kennen, der um sein verlorenes Volk ringt. Daraus können wir für uns ableiten, Respekt vor dem länger erwählten Fürbitte für das Volk Israel. Umgeben von mehr als 100 Millionen Arabern, die nur ein einziges Ziel haben, diese Menschen ins Mittelmeer zu versenken. Sympathie und Mitleid oder Mitleiden. Wenn wir die lange Leidensgeschichte dieses Volks betrachten, kann man nur staunen, dass es noch Juden gibt. Nur ein kleiner Ausschnitt im Blick auf die Leiden, die das Volk Israel von Menschen erlebt hat, die den Namen Christen tragen. Allein in den letzten 700 Jahren in europäischen Ländern, möchte ich nur ein paar Zahlen nennen, So sind allein in Mitteleuropa seit dem 14. Jahrhundert jedes Jahr durchschnittlich 10.000 Juden oder auf den Tag gerechnet 27 Juden pro Tag umgebracht worden. 6 Millionen im Dritten Reich aus rassistischen Gründen. 1 Million im 13. Jahrhundert in Franken, Bayern und Österreich. 1 Million im 14. Jahrhundert in Frankreich und Spanien, weil ein Sündenbock für die schwarze Pest gesucht und in den Juden gefunden wurde. 400.000 Juden im 17. Jahrhundert in Polen. Mehrere hunderttausend Juden wurden unter der Androhung der Todesstrafe aus ihren europäischen Ländern vertrieben, die über viele Jahrzehnte ihre Heimatländer geworden sind. Für uns heute kaum nachvollziehbare Aussagen über die Juden sind zumindest bei dem älteren Reformator Martin Luther zu finden. Ich habe ein Zitat schon genannt. Auch ernste Christen haben ihren Anteil an der Verfolgung der Gottesmörder. So wurden sie genannt. Und so wurden die Juden für lange Zeit angesehen und darum verfolgt. Und Gott hat dieses Gericht an seinem auserwählten Volk zugelassen. 5. Mose: Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker, und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Jeremia: Ich will sie unter die Völker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis es aus mit ihnen ist. Oder Lukas: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt ist. Gericht Gottes an Israel. An diesem Volk wird uns vor Augen geführt, wie wahrhaftig und zuverlässig das Wort Gottes ist. Und wir sind eingeladen, für dieses Volk auch im Wissen um eigene Schuld wie Paulus zu beten, dass die Verstocktheit und Blindheit der Israeliten aufgehoben wird. Ein dritter Gedanke: Was wir mit und für Israel erwarten. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Mit Israel verbindet uns die Erwartung auf die Einlösung der noch ausstehenden Verheißungen. Vor vielen Jahren bin ich mit 2 jungen Frauen über den Glauben ins Gespräch gekommen. Sie haben die Bibel abgelehnt und haben gesagt, in der Bibel stehen nur Widersprüche, und haben sie für unglaubwürdig erklärt. Wir haben dann einen langen Spaziergang miteinander gemacht, und ich habe angefangen, ihnen von den Verheißungen in der Bibel zu erzählen, von den Erfüllungen zu erzählen, wie Gott im Alten Testament Zusagen gemacht hat, die im Neuen Testament oder dann auch im Alten Testament in Erfüllung gegangen sind. Ein einziges Beispiel möchte ich jetzt hier nennen. Es wird in der Bibel gesagt, das habe ich gerade Bibelstellen gelesen, dass das Volk aus Israel weggeführt wird, dass es seine Heimat Israel verlieren wird, und das ist 135 nach Christus geschehen. Und dass mit der Vertreibung des Volkes der Frühregen ausbleibt. Mit der Vertreibung und der Wegführung Israels ist der Regen weggeblieben. Israel ist zu einer Dürre geworden und es ist dort nicht mehr viel gewachsen. Die Bibel hat verheißen, dass Israel in das Land zurückgeführt wird. 1948 haben wir das erlebt, wie Israel das Land wieder in das Land zurückgeführt wird, wie Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. In der Bibel wird gesagt, mit der Zurückführung des Volkes in Israel wird der Regen zurückkehren. Mit der Neugründung oder Gründung des Staates Israel ist der Regen nach Israel zurückgekommen. Israel ist ein fruchtbares Land, wir kennen die Jaffa-Orangen. Das Wort Gottes, Israel, ist ein Beispiel dafür, wie Gott seine Verheißungen und seine Zusagen wahrgemacht hat und umgesetzt hat. Und wir erwarten mit Israel die Aufrichtung des ewigen Reiches Gottes, in dem Gerechtigkeit und Friede und Freude herrschen wird. Für mich 4 Folgerungen aus diesem Abschnitt. Paulus hat dieses Kapitel im Römerbrief geschrieben, um seine Landsleute für das Evangelium zu gewinnen. Er ringt um sein Volk. Zweitens, wir Christen können unsere geschichtliche Verbundenheit mit diesem Volk nicht einfach verleugnen und sind aufgefordert, uns bei allen gemeinen Vorurteilen zurückzuhalten. Wenn Gott weiterhin zu seinem Volk steht, können wir es pauschal und allgemein nicht verurteilen. Wir sehen drittens an diesem Volk, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort, es ist wahrhaftig. Dies kann uns Mut machen für unsere Nachfolge und helfen, unser Vertrauen auf diesen lebendigen Herrn zu setzen. Und viertens, die Erfüllung wichtiger Verheißungen für dieses Volk steht noch aus. Die Verheißung gilt, dass das Volk Israel den Messias erkennen wird. Wieder eine Verheißung, Sacharja. Aber über das Haus David und über die Bürger Israels will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um das einzige Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt, um den Erstgeborenen. Diese Verheißung steht noch aus. Auf das Schauen des Erlösers wartet das Volk Israel noch. Auf die Vollendung des Reiches Gottes wartet das Volk Israel noch und mit ihm warten wir auf die Vollendung des Reiches Gottes. Gottes leidenschaftliche Liebe ist zu seinem Volk Israel von Paulus, von der Bibel beschrieben und diese leidenschaftliche Liebe Gottes gilt für sein Volk, gilt für die Menschen, die Vertrauen auf ihn, den lebendigen Gott, setzen. Amen.